HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Na, wie geht's voran?
Jetzt haben wir ein Jahr große Koalition hinter uns. Und meine Güte, was ist das für ein Theater?
Na schön, reiten wir los.
Um die Wagenburg herum sind längst nicht mehr nur die Rothäute, die Indianer, sondern auch die eigene Kavallerie ist schon auf der anderen Seite.
In der Großen Koalition geht der Streit über die Zukunft des Bündnisses nach einem möglichen vorzeitigen Rücktritt von Kanzlerin Merkel weiter.
Die Bescherung sehe ich mir selber an.
In dieser langen Zeit hat niemand an meinem guten Ruf gezweifelt. Das muss hier jeder bestätigen.
Haben Sie vielleicht vor kurzem neue Leute eingestellt?
Frau Kamm-Karrenbauer.
So heißt sie. Die Frau ist wirklich sehr nett.
Was wollen Sie hier?
Dass Frau Merkel den Platz räumt für neue Kräfte.
Alles Weitere interessiert mich nicht.
Das ist doch völlig abstrus. Sind doch nicht im Wilden Westen.
Wir sagen in Mecklenburg-Vorpommern immer, am Berg wechselt man die Pferde nicht. Und dafür plädiere ich.
Ich hoffe, Sie haben mich verstanden.
Naja, Befehl ist Befehl.
Vor einem Jahr haben die Politiker der Großen Koalition den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land, versprach er im Titel. Jetzt sind Rancher und Cowboys und Girls seit einem Jahr am Werkeln und in die ein oder andere haarsträubende Geschichte verwickelt. Von Dieselgate bis Digitalpakt, von Mütterrente bis Mietpreisbremse. Egal ob konfrontiert mit Kriminalität, mit Einwohnern oder Neulingen, egal ob unterwegs auf dem Kriegspfad, beim Sau durchs Dorf treiben oder beim entspannten Ausritt, die Cowboys und Girls der GroKo sitzen noch fest im Sattel. Offen allerdings, ob das bis zum Ende der dritten GroKo-Staffel unter Merkel so bleiben wird. Heute gerade fordern Unionspolitiker der sogenannten Werteunion die Kanzlerin zum Rücktritt auf. Wir dürfen gespannt sein, wie damals bei der Shiloh Ranch, ob auch hier gilt, es gibt für alles eine Lösung, aber manchmal muss es hart zugehen. Soeben reitet die neue CDU-Vorsitzende ins Bild. Sie hat sich die europäische Flagge lose um die Schultern gelegt. Schnitt. Zusammen und doch allein. Die Leute von der GroKo Ranch haben wir heute getitelt und lassen uns zuerst mitnehmen von Oliver Glab auf die Ranch aus früheren Zeiten, Ende des 19. Jahrhunderts. Im deutschen Fernsehen zu sehen in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Shiloh Ranch.
Sie brechen auf am frühen Morgen, geben dynamisch ihren Pferden die Sporen und halten zusammen wie, ja, wie Pech und Schwefel. Mal Lasso schwingend, mal um sich schießend, treiben sie eine Herde nach der anderen vor sich her, die Leute von der Shiloh Ranch. Mehr als 8 Jahre lang ritten und rauften, schimpften und schossen sie miteinander und gegeneinander und erlebten gemeinsam die Stunde der Bewährung, Folge 5, und den Sturz ins Dunkel, Folge 80. Immer vorneweg ein Cowboy mit rotem Hemd und schwarzer Weste, der Virginian.
Wir haben auf unserer Ranch was anderes zu tun, als mit dem Revolver zu spielen.
Und mittendrin eine rätselhafte Dame, Folge 22, später abgelöst von einer, die auszog, Folge 29.
Sie sind sicher auf Ihr neues Zuhause gespannt.
Ja, sehr sogar.
Vergeblich suchten sie das Gold am Wasserfall, Folge 94, und brachten stattdessen nur 50 Tage Staub und Schweiß zustande, Folge 12. Denn sie arbeiteten sich ab an dem, was sie gemeinsam in Angriff genommen hatten, und zwar immer hübsch nach Paragraphen, Folge 71.
Oder hast du eine bessere Idee?
In Folge 67 riefen die einen von links, auch Millionäre müssen lernen. Aber von rechts kam der schwarze Hengst, Folge 63, aus dem inneren Heimatpferch galoppiert und rief, Recht oder Terror, Folge 89. Aber sein Ruhm war keinen Dollar wert, Folge 105. Denn von der rätselhaften Dame wurde er nur noch der verlorene Bruder genannt, Folge 149. Und von denen im roten Hemd bekam er den Namen der feindliche Nachbar, Folge 141. Solche Wortgefechte waren bald tödlicher als 1000 Schüsse, Folge 66. Und oft fragten sie einander und sich selbst,
wie lange bleiben wir eigentlich noch in dem Paradies hier, hä?
Falsches Spiel, riefen die einen, Folge 127. Das sollst du mir büßen, schrien die anderen, Folge 150. Immer öfter sahen sie einander als Fremde in der Dämmerung, Folge 27, wenn nicht sogar als Feinde für immer, Folge 85. Und wenn sie wieder einmal miteinander Kutsche gefahren waren, dann wünschten sie sich oft nichts anderes als
nach 6,5 Tagen endlich aus dieser Knochenmühle rauszukommen.
Aber jedes Mal lag vor ihnen noch ein langer Weg, Folge 128.
Dann spülen wir inzwischen ein bisschen den Staub runter.
Und auch für die Leute von der Shiloh Ranch stand fest, und zwar nicht nur in Folge 135, abgerechnet wird zum Schluss.
Soweit die Shiloh Ranch, die uns noch öfter begegnen wird in der nächsten Stunde. Zurück zur GroKo Ranch. Eine Abrechnung ist das heute noch nicht, aber ein Rückblick auf das erste Jahr. Heute, genau vor einem Jahr, war es soweit, am 12. März 2018, fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl im September 2017, nachdem der damalige SPD-Chef Martin Schulz eine weitere GroKo ausgeschlossen hatte, nachdem mit Grünen und FDP Jamaika-Sondierungsgespräche gescheitert waren und als Ergebnis der Koalition Koalitionsverhandlungen CDU, CSU und SPD, die Anfang 2018 aufgenommen worden waren. Es ist die dritte große Koalition unter Kanzlerin Merkel und diese Bundesregierung hat sich einiges vorgenommen. Alex Krämer hat die Versprechen im Koalitionsvertrag dem Realitätscheck unterzogen.
170 Seiten, etwa 130 bis 140 konkrete Vorhaben.
Wir haben uns für unsere Arbeit sehr viel vorgenommen.
Auf diese Zahlen kommt man, wenn man den Koalitionsvertrag durchscannt.
Und alle haben, glaube ich, auch das Gefühl, dass es endlich Zeit ist, mit der Arbeit zu beginnen.
Das ist passiert. Etwa 30 bis 40 Projekte liegen noch eher unberührt rum. Der Rest ist in Arbeit oder dieser Stapel wächst. Er wurde bereits weggeschafft. Auf dem Erledigthaufen liegen etwa 40 Projekte, keineswegs nur Kleinkram. Arbeitgeber zahlen wieder genauso viel für die Krankenversicherung wie Arbeitnehmer. Es gibt das Recht zur Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit. Die Mütterrente wurde ausgebaut. Das Recht auf Familiennachzug für Flüchtlinge dauerhaft eingeschränkt und die Mietpreisbremse verschärft. Und es wurde viel, viel Geld ausgegeben für mehr Pflegepersonal in Krankenhäusern und Heimen, für bessere Kinderbetreuung, für das sehr teure, aber sehr beliebte Baukindergeld.
Das heißt also, ich argumentiere oder versuche auch zu argumentieren, dass wir die Dinge positiv sehen, obwohl sie noch längst nicht alle gelöst sind.
Denn, das dürfte ziemlich typisch sein nach einem Jahr, der höchste Stapel ist der, auf dem in Arbeit steht. Wobei die Lautstärke dieser Arbeit sehr unterschiedlich ausfällt.
Ich denke, dass wir dafür werben müssen. Ich werde es jedenfalls weiter tun, dass Kompromisse notwendig sind und dass das Finden von Kompromissen zum Teil auch eine gewisse Zeit dauert.
Heftig gestritten wird nach wie vor um die Grundrente, auch weil die SPD hier mehr will, als der Koalitionsvertrag hergibt. Mehr Einigkeit gibt es bei dem Gesetz, das Familienministerin Giffey starke Familiengesetz nennt. Es bringt mehr Geld, vor allem für Einkommensschwache, und dürfte demnächst verabschiedet werden. Ebenfalls im Bundestag landet bald das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Da ist wieder mit weiteren lauten Diskussionen zu rechnen, genauso beim Klimaschutzgesetz, das dieses Jahr prägen dürfte. Umweltministerin Schulze drückt aufs Tempo. Sie dringt darauf, dass nach den Kohlekraftwerken auch die Bereiche Wohnen und vor allem Verkehr ihren Beitrag leisten. Die Union aber steht auf der Bremse. Neben dem hohen, gerade in Arbeitsstapel bleibt der, auf dem steht, noch gar nicht begonnen oder gerade erst angefangen.
Zu tun ist jedenfalls genug. Das will ich deutlich mitteilen.
In diesem letzten und mittlerweile deutlich geschrumpften Haufen stecken erstens Vorhaben, die wirklich noch Zeit haben, wie die Abschaffung des Soli für den Großteil der Steuerzahler, die ist erst für 2021 vorgesehen. Zweitens Kleinkram, wünschenswert, aber nicht dringend, die Einrichtung eines nationalen Bildungsrates etwa oder mehr freier Eintritt in Museen, die der Bund bezuschusst. Und drittens, das ist aber der kleinste Teil, es steckt darin auch noch Streitträchtiges. Die vorgesehenen Einschränkungen für befristete Arbeitsverträge, die die Union richtig blöd findet, hat SPD-Arbeitsminister Heil zum Beispiel noch nicht wirklich angepackt. Aber der ist zurzeit ja auch noch ganz gut mit seiner Grundrente beschäftigt.
Alex Krämer über die Vorhaben und Versprechen, die im Koalitionsvertrag formuliert sind und was daraus im ersten Regierungsjahr geworden ist. Kerstin Gammelin, stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros für Wirtschaftspolitik der Süddeutschen Zeitung. Auch Sie beobachten die Koalitionstätigkeit kritisch und prüfend. Wie ist denn die Strategie der GroKo? Nimmt man zuerst das, wo schnelle Erfolge zu erwarten sind und was gut klingt, auf den Tisch?
Ja, die Strategie ist eigentlich diejenige, dass man zuallererst das gemacht hat, was in den Landtagswahlen, die ja letztes Jahr noch angestanden haben in Hessen und vor allen Dingen natürlich in Bayern, ganz gut angekommen ist. Also das wurde ja schon erwähnt, das Baukindergeld, die Mütterrente. Man hat einfach viel angepackt, sozial angepackt, auch viel Geld ausgegeben, was dann auch dem Wähler gezeigt hat, wir tun was für euch. Der Rest war großer Streit, Stichwort Herr Maaßen und auch Flüchtlingspolitik. Und jetzt hat man in der Tat ein bisschen was geschafft, zum Beispiel der Digitalpakt, also die digitale Ausstattung der Schulen, kann am Freitag durch den Bundesrat und wäre dann beschlossen. Und da gehört auch der Ausbau des ÖPNV, also des Nahverkehrs dazu und auch soziale Wohnungsbau. Mhm. Aber man sieht jetzt schon mit Blick auf die wieder anstehenden Wahlen, dass beide Koalitionspartner oder alle drei, muss man ja sagen, wieder ihr Profil schärfen und mit Gesetzesvorlagen oder mit Ideen kommen, die natürlich genau dem dienen, wieder unterscheidbar zu sein.
Also doch nicht wirklich zusammen, sondern eher gelegentlich zumindest allein. Sie haben gerade schon angesprochen, in Ihrem ersten Jahr wurde die Koalition ja mehrfach auf die Probe gestellt. Einmal durch die immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen Merkel-Seehofer in Asyl- und Flüchtlingsfragen, aber auch in dem Streit um den ehemaligen Verfassungsschutzchef Maaßen. Bei den Dingen und Themen, die noch nicht angefasst wurden, ist da was dabei, wo Sie sagen, oh, das könnte die Koalition dann zum nächsten Mal auf die Probe stellen?
Na, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass natürlich die Wahlergebnisse, die im Mai kommen und Ende des Jahres in Ostdeutschland auf jeden Fall die Koalition auf die Probe stellen können, gibt es auch einige Vorhaben, die als Sachthemen, denke ich, geeignet sind, da für ein vorzeitiges Ende zu sorgen. Das ist einmal das Klimaschutzgesetz. Und das ist natürlich auch der Streit, der ewige Streit um den Soli, den die Union abschaffen will, was sie wirklich wie eine gebetsmühlenartig wiederholt, wo die SPD das aber nur unter der Bedingung machen wird, dass auch der Spitzensteuersatz erhöht wird, was wiederum die Union nicht will. Und natürlich die Grundrente. Also ich denke, das sind die drei großen Vorhaben, wo es zur Sache gehen kann.
Den Soli hat man jetzt erstmal ja beiseite gelegt. Auf dem Stapel in Arbeit liegt neben Verkehr und Wohnen eben das angesprochene Klimaschutzgesetz. Sie glauben nicht, dass man da schnell zusammenkommen wird? Was sind die Knackpunkte?
Also das Klimaschutzgesetz ist ein ganz, ganz tricky Gesetz, wenn man so sagt. Es zeigt vor allen Dingen auch, wie weit die Koalition untereinander auseinander liegt, also die drei Parteien, aber auch wie weit sich die Union von ihrer Kanzlerin entfernt hat. Wir erinnern uns kurz, 2007, 2008 war es Merkel, die in Brüssel diese Klimaschutzziele durchgesetzt hat, also diese strengen Vorgaben. Sie hat das nochmal in der G7-Präsidentschaft gemacht, 2015. Der Gipfel in Elmau ist sicher auch noch vielen in Erinnerung. Also sie hat Deutschland zu diesen, Europa und Deutschland zu diesen Gesetzen verpflichtet. Es haben natürlich alle Parteien zugestimmt. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ausgerechnet die Ministerien, die von der CDU geführt werden, also Verkehr, also Inneres, also von der Union, ne? Nehmen wir Verkehr, Inneres von Herrn Seehofer, dass die oder auch Energie von Herrn Altmaier, dass die jetzt diese großen Emissionsreduktionen bringen müssen. Und die gehen natürlich nur, die kosten einfach Geld. Also da gibt es vielleicht eine CO2-Steuer, da gibt es vielleicht höhere Benzinpreise, da wird das Fliegen vielleicht teurer. Also es sind alles Maßnahmen, die, wenn man Klimaschutz ernst meint, wirklich auch eine Veränderung im täglichen Leben stattfinden. Und das müssten jetzt eigentlich die unionsgeführten Ministerien vorlegen. Und ich glaube nicht, dass das so schnell gehen wird.
Und die Klimaziele werden verfehlt.
Genau.
Das Versprechen in dem Fall auch nicht gehalten. Frau Gammelin, Sie haben eben schon angedeutet, die Klimafrage könnte zu einer neuen Nagelprobe werden. Wie lange hält denn die GroKo noch Ihrer Einschätzung nach?
Naja, das Klimaschutzgesetz liegt ja jetzt erstmal im Eisschrank, im Kanzleramt. Da wird man womöglich am Donnerstag im Koalitionsausschuss mal kurz drüber gehen. Aber wir haben ja jetzt erstmal die Wahlen im Mai. Da muss Bremen oder da will die SPD Bremen behalten, den Bürgermeister. Und da sind natürlich die Europawahlen, wo es auf beiden Seiten einfach gilt, Verluste zu verhindern. Und dann haben wir die Wahlen im Osten, also im Osten Deutschlands. Und wenn da die Ergebnisse so sind wie die Umfragen, wird es für die SPD sehr, sehr schwer, ihren Wählern begründen zu können, dass sie weiter in der Koalition bleiben. Ja. Und dazu noch die Sachthemen, also die Grundrente ist die Frage, wenn die SPD damit nicht durchkommt, wird es bei ihrer Wählerschaft schlecht ankommen. Es ist auch bei der Union inzwischen zu hören, richtig zu hören, dass die Konservativen fordern, dass Frau Merkel zurücktreten sollte. Also es ist einfach sehr viel Spannung da drin und da kann es auch mal ganz schnell gehen, dass die Koalition kippt.
Das heißt, Sie glauben nicht unbedingt daran, dass es bis zur nächsten Bundestagswahl, wie sie eigentlich vorgesehen wäre, 2021 genauso bleiben wird?
Ich würde mal sagen, es sprechen sehr viele Indizien dafür, dass es schneller gehen wird.
Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung, besten Dank. Zusammen und doch allein die Leute von der GroKo Ranch, der Tag in H2 Kultur. Da ist schon Misstrauen im Spiel, haben wir gehört, auf der GroKo wie auf der Shiloh Ranch.
Ich brauche jemanden, mit dem ich mich aussprechen kann.
Wofür hast du denn deine Kumpels?
Die würden mich nicht verstehen.
Vielleicht solltest du dir deine Jungs sorgfältiger aussuchen. Wir waren Freunde. Du und ich, Jamie. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe euch nicht dem Sheriff verpfiffen.
Ach,
lass mich ausreden. Denk mal zurück, Hutch. Denk 7 Jahre zurück. An den Überfall auf die Bank in San Antonio. Einer von deinen Freunden hat dem Sheriff den Tipp gegeben. Tja, warum sollte einer von deiner Bande sowas tun, Hutch? Die Antwort liegt klar auf der Hand. Wegen Geld. Wer kann also der Mann sein, der lieber ein paar sichere Dollar einsteckt, die er vom Sheriff kriegt, als ein ziemliches Risiko einzugehen, bei dem er vielleicht geschnappt werden kann? Was bleibt ihm dann von der Beute? Das ist die Geschichte vom Sperling in der Hand und der Taube auf dem Dach.
Diese Folge der GroKo Ranch, nein, Shiloh Ranch war überschrieben mit "Das sollst du mir büßen", Misstrauen, da braucht's einen Koalitionsausschuss. Ein Jahr nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages schauen wir auf das Erreichte und das Nicht-Erreichte. Ein neuer Aufbruch für Europa ist der Koalitionsvertrag auch überschrieben, aber reiten die Parteien der Großen Koalition wirklich in dieselbe europapolitische Richtung? Nach dem Reformvorstoß des französischen Präsidenten Macron in der letzten Woche und der Reaktion der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer stellt sich diese Frage aufs Neue.
Ein neuer Aufbruch für Europa. So hatten CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag überschrieben. Europa, das war das Thema Nummer 1, das erste Kapitel im Koalitionsvertrag. Maßgeblich verhandelt von Martin Schulz, damals noch SPD-Vorsitzender. Mit dem Koalitionsvertrag setze sich Deutschland an die Spitze einer proeuropäischen Bewegung, sagte Schulz damals in einem Facebook-Video.
Deshalb bin ich so stolz darauf, dass wir dieses Europakapitel, das übrigens mein Vorschlag in der Verhandlung waren, fast 1:1 durchgesetzt worden ist. Deshalb bin ich so froh, dass wir es durchgesetzt haben.
Mehr als ein Jahr ist das jetzt her. Martin Schulz ist inzwischen nur noch einfacher Abgeordneter. Und vom europäischen Elan der Großen Koalition ist nichts zu spüren, findet Franziska Brandner von den Grünen.
Es gab leider keinen Aufbruch, sondern es gibt weiterhin Blockade. Und es ist eigentlich unverzeihlich, dass Deutschland hier weiter einfach nur auf der Bremse steht.
Frankreichs Staatspräsident Macron bekam auf seine europapolitischen Vorschläge von der Bundesregierung bislang wenig zurück. Jetzt am Wochenende veröffentlichte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer einen Zeitungstext mit ihren Vorschlägen für Europa. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus sieht viele Gemeinsamkeiten zwischen der CDU und Macron. Im ZDF-Interview beschreibt er aber auch Differenzen bei der Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Der Gegensatz ist an einer Stelle da. Das ist da, wo also Umverteilung gefordert wird, wo es um große Geldmengen geht, für Projekte, die nicht definiert sind. Es geht uns um konkrete Politik in Europa. Und da hat Annegret Kramp-Karrenbauer gute Vorschläge gemacht.
Allerdings sind es gerade die Kernvorschläge von Macron, die Kramp-Karrenbauer ablehnt oder ignoriert. Einige von ihnen sind im deutschen Koalitionsvertrag enthalten, etwa ein Investivhaushalt speziell für die Eurozone oder auch Regeln für Mindestlöhne in Europa. Wir wollen einen Rahmen für Mindestlohnregelungen in den EU-Staaten entwickeln, heißt es dazu im Koalitionsvertrag. SPD-Außenminister Heiko Maas will daran festhalten.
Das ist zumindest für die sozialdemokratische Seite in der Regierung auch ein Thema, das wir sehr ernsthaft mit unseren Partnern und vor allem natürlich mit Frankreich vorantreiben wollen.
Oppositionspolitikerin Brandner von den Grünen ist der Meinung, die Große Koalition müsse mehr für Europa tun. Gemeinsame Investitionen seien notwendig, um mit der Konkurrenz aus den USA und China mithalten zu können. Die Hoffnung, dass der Geist des Koalitionsvertrages doch wieder zum Leben erwacht, hat Brandner nicht aufgegeben.
Ich hoffe sehr, dass diese Regierung die Kurve noch kriegt und da aus dieser Blockade rauskommt und sich mal selber wachrüttelt und sagt, Leute, jetzt geht's um so viel. Adenauer, alle vor uns hatten so viel schwierigere Herausforderungen. Ja, die schaffen wir jetzt auch.
Ein Jahr nach dem Koalitionsvertrag braucht die Bundesregierung das, was sie damals beschworen hat. Einen neuen Aufbruch für Europa.
David Zajons über den Europablick der Großen Koalition. Die deutsche Bundesregierung ist mit der europapolitischen Offensive von Macron jetzt konfrontiert und das nicht erst seit dem öffentlichen internationalen Brief des französischen Präsidenten. Er veröffentlichte seinen Brief in 22 Sprachen in 28 europäischen Ländern als Zeitungsartikel. Elisabeth Rether, stellvertretende Leiterin des Politikressorts der Zeit. Deutschland setzt sich an die Spitze einer proeuropäischen Bewegung, so die Absicht. Was ist davon spürbar?
Ja, also von AKK kam jetzt eigentlich eher die Antwort Nein. AKK wird jetzt auch Madame Nein in Frankreich genannt. Das war jetzt nicht nur eine Absage an den Mindestlohn, was ja eine faktische Erhöhung wäre in Deutschland, sondern eigentlich in allen anderen Punkten auch.
Das sind ja aber Punkte, die im Koalitionsvertrag zu Europa auch stehen. Die gerechte Besteuerung der Internetkonzerne, ein europäischer Sozialpakt, auch von einem Rahmen für Mindestlohnregelung ist die Rede. Und jetzt reagiert Annegret Kramp-Karrenbauer und erteilt diesem europäischen Mindestlohn eine Absage. Wie ist das einzuordnen?
Also der Mindestlohn wäre ja, es wäre ja eine faktische Erhöhung. Die Frage ist aber, ob der deutsch-französische Streit jetzt wirklich sich am Mindestlohn, am europäischen Mindestlohn festmachen lässt. Es gibt ja eben seit Macron im Amt ist, also seit fast 2 Jahren, stehen eine Reihe von Neins aus Deutschland oder ein Schweigen in allen Punkten. Ich glaube aber, dass man da gar nicht so sehr so moralisieren darf im Sinne von, oh Gott, wir waren Erbfeinde und Adenauer, wie es vorhin im Beitrag hieß, weil es nun mal so ist, dass die beiden Länder sehr, sehr unterschiedlich sind in fast allen Punkten, in der politischen Entscheidungsfindung, in der Wirtschaft, im Militär. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen. Es gibt einen sehr anderen Umgang mit Geld in Deutschland als in Frankreich. Und bei aller Freundschaft kann man diese Unterschiede nicht einfach zum Verschwinden bringen.
Jetzt sagten Sie gerade schon, das ist ja die deutsch-französische Freundschaft ist eigentlich ist in Stein gemeißelt. Jetzt gab es aber gerade, was die Europapolitik angeht, ja schon mehrere Avancen Macrons und es gab immer in Deutschland keine Antwort, ein Schweigen oder mal ein Nein. Jetzt hat diesmal auch nicht die Kanzlerin geantwortet, auch nicht Herr Steinmeier, sondern eben Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie ist das zu deuten?
Also Steinmeier, also die Aufgabe des oder die Rolle des Bundespräsidenten wäre das ja überhaupt nicht gewesen, darauf zu antworten. Aber natürlich hätte die Kanzlerin darauf antworten können. Ich kann nur spekulieren, warum sie das nicht gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht abgesprochen war zwischen AKK und Merkel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, weil es nicht zu Merkel passen würde, dass sie das gemacht hat, um Macron irgendwie nochmal zu demütigen oder irgendwie blöd aussehen zu lassen. Obwohl sie ja manchmal so ein bisschen unsentimental ist im Umgang mit diesen smarten, sehr selbstbewussten jungen Männern. Aber ich glaube, dass das jetzt wirklich war, weil AKK das Problem hat, dass sie so ein bisschen wenig außenpolitisches Profil hat. Und das konnte sie jetzt mal zeigen. Und im Grunde hat sie ja auch nichts anderes gesagt, als das, was Merkel gesagt hat, nämlich eben nein.
Wäre es denn klüger gewesen, hätte dann die Kanzlerin reagiert? Weil auch in Frankreich wurde das ja so aufgenommen, naja, auch wenn eine Parteichefin was sagt, dann müssen wir jetzt nicht reagieren.
Ja, aber ich glaube, dass das nicht das letzte Wort war. Ich glaube auch, dass Macron, für den ist Europa ja, hat ja eine andere Dringlichkeit als für die Deutschen im Moment und der wird sich bestimmt wieder melden. Also ich glaube, das geht jetzt so weiter. Das Problem, was ich ein bisschen sehe von der Seite von Macron, ist, dass er ständig einen Punkt nach dem anderen auf den Tisch legt, anstatt bei einem zu bleiben. Und wahrscheinlich wäre es sinnvoll, sich auf einen Konflikt zu konzentrieren und den dann auch wirklich in beiden Ländern zu diskutieren und die Unterschiede zu sehen und dann eben zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
Dann schauen wir nochmal darauf, was Annegret Kramp-Karrenbauer wohl möglicherweise damit beabsichtigt, Frau Rether. Bringt sie sich damit, wie Sie sagen, auch selbst in Stellung oder will sich profilieren oder wird vielleicht auch schon in Stellung gebracht und das ist zu werten als ein Zeichen, was den Zustand der Union, der Regierung, der GroKo angeht?
Also ja, sie hat sich auf jeden Fall jetzt, also ich glaube, es ist eher diese außenpolitische Sache, dass sie eben außenpolitisch bisher relativ wenig machen kann als Parteichefin und da sozusagen die Kanzlerin immer noch die entscheidend ist und dass sie das jetzt eben genutzt hat, die Chance. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das nicht mit Merkel abgesprochen war.
Die Frage auch an Sie, wie lange, glauben Sie, hält die GroKo noch?
Ja, ich weiß es nicht. Ich denke natürlich auch viel darüber nach. Ich glaube, dass es ist in den letzten Jahren ja ziemlich viel Überraschendes passiert in der Politik. Und das Überraschende wäre ja jetzt, wenn die GroKo bis zum Ende durchhält. Deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen.
Dass sie durchhält?
Ja.
Okay, Elisabeth Rether, stellvertretende Leiterin des Politikressorts der Zeit, vielen Dank. Zusammen und doch allein die Leute von der GroKo Ranch, der Tag in HR2 Kultur. Streit ist vorprogrammiert, da kann es dann auch mal härter zugehen.
Wo ist der Bengel?
Ich habe ihn raufgeschickt.
Ich habe ihn nicht gesehen, wo ist er?
Ich sehe mal nach.
Ihr Platz ist hinterm Schreibtisch. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen hierbleiben. Herkommen. Herkommen. Ich will Ihnen zeigen, wie ernst ich es meine.
Er hat auf meinen Befehl gehandelt.
Wer hier befiehlt, scheint immer noch nicht klar zu sein.
Was denn nun schon wieder?
Nichts Besonderes. Dieser Bursche pariert nicht. Bring ihn in die Küche und schnür ihn zusammen. Und wenn er irgendwie Ärger macht, legst du ihn um.
Kompetenzstreitigkeiten in der Shiloh Ranch, Folge Flucht ins Verderben. Da herrscht ein rauer Ton bei den Leuten auf der Ranch. So ist das eben, wenn man sich nicht in allem einig ist, aber trotzdem zusammen arbeiten muss. Da wird gelegentlich gerauft. Auch das kommt im politischen Berlin vor. Überraschend reiten Angreifer aus dem Dickicht und mischen sich mehr oder weniger aggressiv in das Geschehen ein, versuchen, den Gegner vom Sattel zu holen und sich selbst in Position zu bringen.
Sie haben alle drei immer wieder aufhorchen lassen, Applaus eingefahren, Hoffnungen geweckt, manche davon dann schwer enttäuscht. Und sie haben genervt, vor allem ihre Parteien, sie tun es teils immer noch. Kevin Kühnert, Friedrich Merz, allen voran Sigmar Gabriel. Der talentierteste unter den Sozialdemokraten, sagt Altkanzler Schröder. Und Gabriel kann es weiter nicht lassen bei dieser Vorlage von Satiriker Jan Böhmermann.
Ganz ehrlich, die Partei ist doch am Boden, Herr Gabriel. Seit sie da weg sind, 14%, ist doch scheiße, ganz ehrlich. Das kann doch nicht alles...
Endlich sagt's mal einer.
Und der geschasste SPD-Mann gibt in der NDR-Talkshow offen zu, so abserviert zu werden, das war hart.
Niemand, der Minister war oder Außenminister war, geht auf dem Wege gern in Rente. Das ist ja im Konflikt gelaufen. Aber auf der anderen Seite, wenn mir mal einer zusagt, dass ich bestimmt 100 Jahre alt werde, dann bin ich bereit, mich ein Jahr über was zu ärgern. Da das keiner macht, habe ich es mit ein paar Wochen sein lassen.
Ein verletzter Sigmar Gabriel, der indessen seiner Partei weiter fröhlich und ungefragt Ratschläge gibt. Was die jetzige Chefin Andrea Nahles versucht, gelassen zu nehmen.
Jeder hat hier sein Recht darauf, mich zu kritisieren. Klar. Aber was wir hier gemacht haben, ist, dass wir wichtige Weichenstellungen vorgenommen haben. Das war aus meiner Sicht sehr viel gewichtiger und bedeutsamer als alles andere.
Bei der Union war die Aufregung direkter. Friedrich Merz kam für die CDU wie Kai aus der Kiste und wollte alles.
Wenn wir das schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, dann kann die Partei in Deutschland wieder bis zu 40% erreichen. Und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren. Das geht! Das geht, meine Damen und Herren!
Der Höhenflug und dann die knappe Niederlage im Parteivorsitzrennen gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, nach der Friedrich Merz erst noch davon sprach, sich in den Dienst der Partei zu stellen, aber bitte nicht eingeengt.
Ich habe der Parteivorsitzenden angeboten, ihr persönlich zu helfen, auch der Partei zu helfen, aber das ist nicht mit Aufgaben verbunden, die in irgendeiner Kommission oder in irgendeinem Gremium geleistet werden.
Beleidigt wie blöd, haben nicht wenige in der Union gesagt. Der Glanz von Friedrich Merz war weg. Inzwischen wird viel spekuliert über ein Comeback. Als NRW-Spitzenkandidat, doch irgendwann als Wirtschaftsminister. Im Wahlkampf im Osten will Merz nun doch auftreten, in Maßen. Kevin Kühnerts Weg war quasi andersrum. Der Juso-Chef hat erst kräftig zugelangt und Andrea Nahles gepiesackt, gegen die GroKo gerackert. Seit es sie gibt, bringt Kühnert sich ein bei der SPD.
Mit der Grundrente und dem Sozialstaatskonzept haben wir jetzt mal zwei lästige, lähmende Debatten hinter uns gelassen. Und alle wissen da jetzt ganz klar, wofür die SPD steht. Und dann macht es für uns auch mehr Spaß, das nach außen zu vertreten.
Und Sigmar Gabriel, endlich Zeit für die Familie? findet seine Frau offenbar nicht, die sagt,
dass ich aus ihrer Sicht noch mehr zu Hause sein sollte, aber das ist ein permanenter Kampf zwischen uns beiden.
Gabriel tourt eifriger denn je durch die Lande, hält Vorträge, füllt die Hallen. Führende Sozialdemokraten wie Olaf Scholz oder Hubertus Heil sind schmallippig.
Ich glaube, dass Sigmar Gabriel ganz generell viel tut und das ist auch gut so.
Also ich mache ihn gern, aber er ist nicht mehr Vorsitzender der SPD, das weiß er auch.
Aber ganz so sicher klingen sie dabei nicht.
Angela Ulrich über die Aufrührer, die beim Start der Großen Koalition und im ersten Jahr des Regierungsbündnisses für Aufregung sorgten. Kühnert, Merz, Gabriel. Zusammen und doch allein die Leute von der GroKo Ranch, der Tag in H2 Kultur. Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Die Aufrührer sind nicht weg vom Fenster, aber im Moment sind sie nicht mehr so aufrührerisch unterwegs. Haben sie dennoch eine neue Dynamik gebracht?
Ja, in der Tat, das ist es. Und doch, sie sind weg vom Fenster und sie haben ironischerweise die Kandidaten stärker gemacht. Also, um es am Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer zu verdeutlichen. Ein Mann wie Friedrich Merz, der betont, ich traue mir zu, die AfD zu halbieren, der aber anschließend hat erleben müssen, dass die Partei es eher Annegret Kramp-Karrenbauer zutraut, der hat sich damit gewissermaßen zur Stärkung der eigenen Kandidatin bereit gefunden, ungewollterweise. Das war also gewissermaßen eher ein Glücksfall für Annegret Kramp-Karrenbauer. Er hat zu ihrer eigenen Profilierung beigetragen und ich bin ganz sicher, wenn sie es gut mit ihm meint, dann wird sie ihm eines Tages den Posten des Schattenwirtschaftsministers anbieten und das könnte sie wiederum stärken. Das ist die eine Seite. Im Falle von Sigmar Gabriel verhält es sich genau andersrum. Wenn jemand immer wieder mit dem bösen Bild, das es gibt, ins eigene Zelt pinkelt und nicht raus, dann macht er sich keine Freunde in den eigenen Reihen. Im Gegenteil, er schließt die eigenen Reihen und das ist das Dilemma von Gabriel. Der gute Ratschlag an die eigenen Leute, der die eigene Partei nur schwächt, macht im Endeffekt dann auch die durchaus weiter angeschlagene Spitzenfrau Andrea Nahles stärker, die noch immer natürlich schwach ist, aber sie schließt die eigenen Reihen um sich und auch so ist Gabriel letztlich auch weg vom Fenster.
Aber ins eigene Zelt gepinkelt haben sie ja eigentlich alle. Wo ist der Revoluzzergeist von Herrn Kühnert?
Herr Kühnert ist eingebunden und hat das sehr klug gemacht. Kühnert wurde durch die neue Aktion Abstand von Hartz IV und Agenda 2010 eingebunden. Er hat auch immer deutlich gemacht, dass er letztlich die SPD nicht schwächen will. Er ist auf einem schmalen Grat gegangen. Es wird auch die Frage sein, ob das ihm seine Jusos eines Tages übel nehmen. Aber indem er sich in das Team hat einbinden lassen, indem er letztlich seine Punkte inhaltlich hat durchsetzen können, also was die neue Weg von Agenda, so kann man es nennen, Agenda 2010 Agenda anbelangt, so hat er sich als ein Mann des Teams erwiesen und ist gewissermaßen der Anti-Gabriel geworden. Bloß, die Grundfrage wird ja trotzdem sein, ob das der SPD reicht. Denn eines ist ganz deutlich, beide Fraktionen, also sowohl SPD und CDU-CSU, spielen nur noch auf eigene Rechnung. Es kommt ihnen darauf an, in dem jetzt ja schon begonnen habenden Wahlkampf, nicht nur für die Europawahl, sondern auch für eine ganz schnell eintretende Wahlkampfsituation im Bund, die eigenen Reihen stark zu machen und sich jeweils gegen den anderen zu profilieren.
Gerade hat ja die Werteunion sich für Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin ausgesprochen, also das konservative Bündnis innerhalb der Unionsparteien, das beim Kampf um den Parteivorsitz noch hinter Merz stand. Heute forderte die Werteunion Merkel zum Rücktritt auf. Eine neue Dynamik für Deutschland, das steht über dem Koalitionsvertrag. Man hat das Gefühl, es gibt auf jeden Fall Koalitionsdynamik.
Ja, in der Tat. Wir können das nicht mehr neue Dynamik für das Land oder gar für die Koalition nennen, sondern es ist alleine noch die Forderung, neue Dynamik in der Koalition, also für die jeweils eigene Partei. Profilierung und Konsolidierung der jeweiligen Partei ist angesagt. Man kämpft nur noch auf eigene Rechnung. Alles wird letztlich der Profilierung der eigenen Partei untergeworfen. Und das ist insofern auch recht klar. Wir haben ja gegenwärtig eine Situation, in der auf allergrößte Geschwindigkeit letztlich der Wahlkampf im Bund beginnen kann. Das muss man sich bewusst machen. Das hatte wahrscheinlich auch Angela Merkel bereits im letzten Herbst vor Augen, als sie den von ihr ja so geschätzten Parteivorsitz, wir müssen uns daran erinnern, sie wollte ihn eigentlich nie aufgeben. Sie hat immer gesagt, Parteivorsitz und Kanzlerschaft stehen in engstem Zusammenhang. Als sie ihn aufgeben musste, war ihr klar, dass sie von nun ab sich der Profilierung von Annegret Kramp-Karrenbauer unterwerfen muss, denn die ist nun die Kandidatin. Das hat sie übrigens Angela Merkel auch gesagt, auf was die jüngste Antwort auf Macron anbelangt. Sie hat deutlich gesagt, das ist jetzt die Positionierung der CDU im anstehenden Europawahlkampf. Das heißt, alles wird untergeordnet und wir haben es faktisch mit einer abwesenden Kanzlerin zu tun.
Aber diese Aufrührer, sagen Sie, sind jetzt nicht mehr so relevant, aber haben doch offensichtlich so für Unruhe gesorgt, dass sie innerhalb der Parteien eine Verschiebung auch von Zuständigkeiten auch verursacht haben. Das ist Bewegung in den Parteien, wie Sie gesagt haben, aber man fragt sich ja, wie können dann die Parteien eigentlich oder wie zusammen agieren sie dann noch?
Ja, das ist die Grundfrage und momentan hat man keinerlei Vorstellung. Ich glaube auch in den einzelnen Parteien nicht mehr, wie der auseinanderdriftende Profilierungswettkampf noch einmal zu einer gemeinsamen großen koalitionären Aktion werden kann. Momentan erleben wir einen Stillstand in der gemeinsamen Programmatik. Alle Punkte werden jetzt gegeneinander ausgespielt und das wird bis zum Herbst dieses Jahres der Fall sein, wenn diese Koalition den Herbst überhaupt erreicht. Denn schon nach der Europawahl und einer möglichen vernichtenden Niederlage der SPD in Bremen könnte es so sein, dass die Partei die Reißleine zieht. Also das heißt, in dieser Situation ist mit einer gemeinsamen Politik nicht mehr zu rechnen. Es sind alles Profilierungskämpfe gegeneinander. Dann kommt im Herbst die Ostwahl, drei Ostwahlen. Und dann kommt, das ist dann die große Abrechnung, wenn denn diese Wahlen überhaupt überlebt werden seitens beider Parteien. Es kann übrigens genauso die CDU sein, die dann sagt, wir sind so stark. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich so profiliert. Wir provozieren jetzt Wahlen. Denn dann kommt die große Abrechnung, bei denen dann entschlossen beide Parteien überlegen werden, hat sich das gelohnt, was wir bisher gehabt haben. Und ich habe allergrößte Zweifel, dass sich dann noch einmal ein Zusammenschluss der beiden zu einer großen Koalition oder der Fortsetzung der großen Koalition wird finden lassen.
Jetzt gehen wir ja aus vom Koalitionsvertrag, der die Überschrift trägt, ein neuer Aufbruch für Europa. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, wie schwierig sich das darstellt. Eine neue Dynamik für Deutschland ist der zweite Teil der Titelzeile. Wenn wir jetzt mal von der Dynamik in der Koalition absehen oder auch in den Parteien, wo ist denn die Dynamik für das Land? Ist das für Sie in dem politischen Handeln sichtbar?
Naja, wir haben zumindest eines. Wir haben schon ironischerweise gesagt, der neue Aufbruch für Europa fällt aus. Es sind jeweilige neue Aufbrüche für die jeweils eigene Partei. Wir haben aber eine gewisse Dynamisierung, das wird man sagen müssen. Denn das, was speziell Annegret Kramp-Karrenbauer macht, dass sie letztlich sehr stark auch nationalstaatliche Erwägungen nach vorne stellt, weg von der Überlegung, es immer nur europäisch zu machen, also gerade in ihrem Antwortschreiben auf Macron, das ja sehr viel stärker intergouvernementale Lösungen, also jeweils nationalstaatliche Angebote in den Mittelpunkt stellt, übrigens auch bei ihrem starken, forcierten innenpolitischen Agieren in Richtung AfD, wenn wir an ihre ja fast schon tabubrecherische Karnevalsrede denken, dann merkt man sehr deutlich, dass hier eine neue Dynamik im Lande vonstatten geht, aber die sehr viel mehr in eine eher konservative Richtung geht, mit der Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich die rechte Mitte wieder arrondieren will und vielleicht sogar hofft, dass sie damit auch eher konservativ gesonnene Wählerinnen und Wähler bei der SPD und auch bei der Linkspartei vielleicht sogar
also
erreichen kann.
Also viel politische Dynamik. Die Frage, die ich heute allen stelle, wie lange hält die GroKo noch, haben Sie eben schon beantwortet. Also unter Umständen könnte es schon vor Herbstende sein. Was glauben Sie denn, läuft sich da schon eine neue Koalitionsoption warm im Saloon neben der GroKo Ranch? Die Zäune werden vielleicht schon in Jamaika-Farben gestrichen werden bald?
Es wird für Jamaika und natürlich ist das neben Schwarz-Grün. Das ist keineswegs ausgemacht, dass es nicht für Schwarz-Grün reichen könnte. Das würde die Grünen sehr, sehr erleichtern. Denn wenn es dann doch zu Jamaika kommen müsste, und ich sehe überhaupt keine Optionen auf der linken Seite, das Bündnis von SPD und Linkspartei wird sich trotz des Zusammenschlusses von Frau Wagenknecht über eine Koalition in der Opposition zusammenraufen müssen, dann wird man Gespräche überhaupt herstellen müssen. Wenn es denn also doch zu Jamaika kommen müsste, weil keine andere Koalition im Raum ist, dann wird das für die Grünen weit, weit schwieriger, als sie es vielleicht gedacht haben. Denn wie wir jetzt bereits sehen, Annegret Kramp-Karrenbauer zieht weit mehr nach rechts. Sie ist keineswegs so profilarm und so pro-europäisch, beziehungsweise nennen wir es so, so gelangweilt europäisch, wie es Angela Merkel noch war. Das heißt, die Leichtigkeit, mit der die Grünen ihre Regierungsbekundung und die Regierungsbereitschaft signalisiert haben, die könnte sich in dem Augenblick, wenn denn Jamaika zustande kommt, noch ziemlich bitter rächen. Dann, glaube ich, wird es gerade für die Grünen sehr hart werden.
Bunte Aussichten, durchaus aber auch mit dunklem Nebel. Dankeschön, Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Auf der besten Ranch kann es auch zum Bruch kommen.
Wollen Sie sich mit mir anlegen?
Ich werde mich hüten, mich mit Ihnen anzulegen, Fuhrmann.
Sie werden sofort wieder zu den Pferden zurückreiten.
Ja, ja, ich reite sofort, aber nicht zur Herde, sondern weg. Holt eure Klamotten, Jungs.
Ich habe leider für Ihre dummen Scherze nichts übrig.
Was heißt Scherze? Sie geben uns die paar Kröten, die Sie uns schulden, und dann sind wir quitt.
Ihr wollt weg? Wegen so einer lächerlichen Unstimmigkeit ist doch albern.
Ich hab's endlich satt, mich von diesem Vormann rumkommandieren zu lassen.
Na bitte, ich werde Sie nicht halten, aber mit der Bezahlung wird dann nichts.
Sie wollen mich und meine Söhne um das betrügen, was uns rechtmäßig zusteht?
Ich halte mich nur an die Bedingungen unseres Vertrages. Sie begleiten diese Herde bis nach Shiloh. Erst dort wird bezahlt. Wenn Sie weg wollen, hauen Sie ab.
Mister, Sie sollen nicht denken, wenn Sie mich los sind, ist alles vergessen. Ich habe ein prima Gedächtnis. Los!
Was jetzt? Wir brauchen die doch.
Naja, aber eine große Hilfe waren die auch nicht.
blind ins Verderben. Koalitionsbruch in dieser Folge der Shiloh Ranch. Da ist sogar der Zusammenhalt im Regierungsbündnis vorbei. Noch ist es nicht so weit. Vielmehr wird sogar im Koalitionsvertrag neben dem Aufbruch für Europa und der Dynamik für Deutschland ein neuer Zusammenhalt für unser Land versprochen. Professor Heinz Bode, Soziologe an der Uni Kassel. Brauchen wir einen neuen Zusammenhalt?
Na, ich würde mal jedenfalls so sagen, was die Koalition mit Recht sagen kann, wir haben eine sehr gute Arbeitsmarktsituation, wir haben viele Jobs, es sind nicht nur schlechte Jobs, es hat auch eine Menge gute Jobs gegeben. Aber es zeigt sich doch, dass das nicht die einzige Frage ist. Der soziale Zusammenhalt ist nicht nur allein durch die gut laufende Jobmaschine gegeben, sondern wir haben doch eine Menge Leute, die den Eindruck haben, dass sie mit dem, was sie leisten insgesamt, eigentlich nicht gut wegkommen. Und die Frage ist wirklich, ob der soziale Zusammenhalt nicht auch Probleme aufwirft, was zum Beispiel die Wertigkeit von Arbeit betrifft. Also eine der ganz großen Fragen, die überhaupt nicht so richtig angegangen ist, obwohl Jens Spahn ein paar Dinge dazu gemacht hat, ist, wie soll man eigentlich rechtfertigen, dass eine Krankenschwester vielleicht die Hälfte kriegt von dem, was einer verdient, der im Automobilcluster als Facharbeiter tätig ist. Und das ist auf die Dauer ein Problem. Wie kriegen wir das eigentlich hin, wenn hochwertige Dienstleistungsarbeit in einem ganz anderen Bezahlungscluster läuft als die Industriearbeit, die exportorientierte, natürlich hochproduktiv arbeitet. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, dass ein anderes Vokabular braucht als nur das Vokabular von mehr Arbeit und mehr Jobs.
Jetzt ist es ja aber so, dass die Große Koalition, wie gehört, mit den Themen Pflege, Kinderbetreuung und Familie schon Themen angefasst hat, die Sozialthemen auch sind, die man mit Solidarität in einer Gesellschaft assoziiert. Ist das nicht der richtige Weg, um mehr Solidarität in die Gesellschaft zu bringen?
Ich glaube schon, dass das nicht falsch ist. Ich glaube schon, dass das ein Weg ist, den man gehen kann und den man auch weitergehen muss. Wichtig ist, in welchen Rahmen man das hineinstellt. Und ich glaube, insgesamt haben wir dieses Gefühl in der Gesellschaft, ich sage das mal so diffus, dass man in dieser Frage, nachdem Angela Merkel abgetreten ist, nochmal neu fassen muss. Die Sozialdemokraten haben das kapiert und sagen, wir müssen grundsätzlich, also mit der Respektrente, da ist ja ein ganz anderer Approach nochmal drin, man muss nochmal neu über diese Frage von sozialem Zusammenhalt und Solidarität nachdenken. Und ich glaube, die Grundfrage ist die, kommen wir in der Sache weiter, wenn der Ansatzpunkt eigentlich der politischen Programmatik immer ist, dass wir die Möglichkeiten und die Kompetenzen der Einzelnen stärken? Ist das der entscheidende Punkt? Muss man nicht auch daran denken, wie die Einzelnen in einer Kollektivgefüge sich zueinander verhalten können und auch, dass irgendwie der Eindruck auftaucht, dass man an einem Strang zieht, um die Gesellschaft auf neue Veränderungen einzustellen. Und da liegt etwas im Argen, was so die Grundgrammatik der Großen Koalition betrifft, weil man sich, früher hätte man gesagt, auf einen ordnungspolitischen Entwurf nicht hat einigen können und genau das sich an diesem Punkt zeigt.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrem neuen Buch mit der Solidarität, die Zukunft einer großen Idee, so haben Sie dort getitelt. Jetzt assoziiert man den Begriff der Solidarität eigentlich eher mit der Arbeiterbewegung, mit linken Kräften. Sie verknüpfen sie mit dem Neoliberalismus, haben ja auch eben gesagt, diese Stärkung der Kompetenz des Einzelnen reicht aber nicht. Aber wie gehört Solidarität zum Neoliberalismus?
Na, das Problem ist, dass man heute Solidarität nicht verordnen kann und auch nicht als eine Art von moralischer Pflicht formulieren kann. Warum nicht? Weil es keine vorgegebene Kollektivitätserfahrung gibt, auf die man selbstverständlich aufbauen kann, wenn man Solidarität aufruft. Also wir können jetzt nicht mehr davon ausgehen, die Kerngruppe der Solidarität in unserer Gesellschaft sind die Fabrikarbeiter, wo die Fabrik ist quasi der Vergesellschaftungskern, der Kern der Solidarität. Das kann man in unserer Gesellschaft nicht mehr sagen. Man kann auch nicht sagen, die Solidarität ist also jetzt im Büro, ist das jetzt der Ort der Solidarität? Nein, auch das Büro ist durch die neuen Kommunikationstechnologien dabei zu zerfallen. Das Problem ist, dass die Solidarität heute, so merkwürdig sich das anhört, durch den Einzelnen gehen muss. Das heißt, dass ich selber, die Grundauffassung der einzelnen Person, ist eigentlich das Nadelöhr, durch das man hindurchgehen muss, um eine andere Idee von Solidarität für die Leute schmackhaft zu machen. Denn man braucht eine Solidaritätsidee für mündige Bürger, die im Prinzip auch nicht solidarisch sein können. Und ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass jeder solidarisch sein muss aus irgendeinem moralischen Grunde, sondern ich möchte nur dafür werben, sich zu überlegen, ob man nicht besser lebt, wenn man sich solidarisch versteht, wenn man ein Empfinden dafür hat, dass man auf andere angewiesen ist im Alltag, dass einem jemand hilft, wenn man gerade die Kinder nicht gut versorgen kann, aber auch aufs Größere hin, dass es immer Zusammenhänge gibt zwischen den Lohnforderungen, was weiß ich, der Fluglotsen und den Bedingungen des Bodenpersonals, etwa im Flugverkehr, dass man das nicht auseinander dividieren kann. Und das ist, glaube ich, diese Idee, wenn Einzelne sich mehr in ihrer Abhängigkeit verstehen, dass für alle dann mehr rauskommt.
Das heißt, es ist eigentlich eher eine persönliche Haltung, ein Gefühl von Geben und Nehmen als eine politische Linie, die man verordnen kann oder stärken kann durch, Sie haben eben die Respektrente genannt, Mindestlohn oder Grundeinkommen?
So ist es. Aber ich glaube, es ist für die politische Programmatik sehr wichtig. Ich denke, wir stehen vor dem Punkt der sich doch etwas notwendigerweise zuspitzenden politischen Auseinandersetzungen, wo für die leer gewordene Mitte stärkere Angebote erwartet werden vom Publikum und auch im Grunde forderndere Angebote erwartet werden. Ich finde, ein starkes Nachdenken über einen neuen Solidaritätsbegriff fordert die Einzelnen auch. Ich könnte es sogar zuspitzen, muss es nicht, sondern ein bisschen so ein fast so ein metaphysisches Quantum in den Fragen der Politik geben, wo man merkt, es geht wieder um etwas, was auch meine eigene Person betrifft.
Wenn wir nochmal von der Metaphysik zum ganz konkreten politischen Handeln in Berlin gucken, Zusammenhalt der Gesellschaft, das ist ja das, was gemeint ist mit der Koalitionsabsicht, aber was wir in der Sendung gehört haben, kämpft ja auch die Große Koalition an sich selbst um den eigenen Zusammenhalt. Braucht es da auch ein bisschen mehr Solidarität?
Das wird sich nicht mehr einstellen. Ich glaube, es wird eine pragmatische Zusammenarbeit, die scheint jetzt im Augenblick wieder gut zu funktionieren. Mehr ist nicht zu erwarten. Und die beiden großen Parteien müssen sich, wenn man vom Solidaritätsthema ausgeht, müssen sich die Konservativen mehr um diese Idee der Subsidiarität bemühen, die programmatisch stark machen. Und für die Sozialdemokraten ist die Idee der wechselseitigen Hilfe die große Formel aus der Arbeiterbewegung, die man neu für moderne Verhältnisse ausbuchstabieren kann. Und ich finde, es wäre interessant, wenn es so eine Art sozialmoralischen Konflikt auch geben würde, der für das Publikum deutlich macht, dann wenn es diese große Koalition nicht mehr gibt, dass es dann auch für die eine oder andere Seite etwas zu wählen gibt.
Professor Heinz Bude, Soziologe an der Uni Kassel und Buchautor unter anderem Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Das ist das neueste Buch, gerade erschienen beim Hansa Verlag. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Heinz Bude ist übrigens morgen noch einmal bei uns in HR2 im Gespräch, dann gegen 17.10 Uhr, wenn sich auch HR2 aus Anlass des wellenübergreifenden Radioereignisses am morgigen 13. März im Hessischen Rundfunk mit Mitteln gegen die soziale Spaltung beschäftigt. Und das war der Tag für heute. Ein Jahr nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages haben wir die Leute von der GroKo Ranch mit ihren Versprechen vor einem Jahr verglichen. Am Donnerstag, dem Jahrestag der Vereidigung, treffen sich die Cowboys und Girls übrigens zum Koalitionsausschuss. Mal sehen, wessen Colt dann qualmen wird. Unsere Sendung dampft noch, gleich aber ist sie abgekühlt im hr2-Podcast zu finden unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Der Tag HR2 zum Nachhören, wann immer Sie mögen. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.